ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und dem Krieg im Nahen Osten, der sich vielleicht, vielleicht bald dem Ende zuneigen könnte. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Sie hören diesen Podcast am Dienstag, den 16. Juni, aber wir zeichnen ausnahmsweise schon um 18 Uhr des Vorabends auf und das nicht Stefan wie gewohnt im Studio, sondern mit Publikum im historischen Zeughaus dieser wunderschönen Ostseestadt Wismar.
Ja, und wir fühlen uns wohl hier im Zeughaus, das einst vermutlich, habe ich gehört, ein schwedischer Festungsbaumeister entworfen hat und das die Schweden als Waffenarsenal nutzten, jedenfalls eine Zeit lang, denn Wismar gehörte seit dem 30-jährigen Krieg zum schwedischen Königreich. So viel zur Historie. Jetzt zum Heute. Wer Streitkräfte und Strategien regelmäßig hört, der weiß, dass wir uns stets mit externem Sachverstand verstärken, um wichtige Themen gut zu vertiefen. Und so ist es auch heute.
Und weil es um die Ostsee gehen soll, freuen wir uns, einen ausgewiesenen Experten für eben Marinefragen und maritime Sicherheit gewonnen zu haben, Dr. Moritz Brake. Er ist Reserveoffizier der deutschen Marine. Er ist Senior Fellow bei CACIS, das ist ein strategischer Think Tank an der Uni Bonn, angedockt. Und er ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Nex Maris. Herr Brake, herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Und
vielen Dank, Herr Küstner.
Und in der Stadtbibliothek Wismar, wie wir hören.
Und eins vorweg gleich, wenn wir Reserveoffizier hören, wenn wir strategischer Think Tank hören und dann auch noch Beratungsfirma, dann drängt sich eine Frage auf, sind Sie eigentlich Geheimnisträger?
Nein, die Antwort darauf ist ja schon vertraulich.
Ja, dann plaudern Sie mal.
Das wäre die kurze Antwort. Also natürlich ist es ganz klar, dass die Dinge, mit denen wir arbeiten, nicht alle in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Aber trotzdem halte ich es für sehr wichtig und richtig. Und deswegen freue ich mich besonders über die Einladung hier heute und auch in den Podcast, in die Sendung Streitkräfte und Strategien, über diese Themen öffentlich zu sprechen, so wie das sein muss in einer Demokratie. Und wir uns auch damit kritisch auseinandersetzen. Und auch gerade hier, wie man sieht, auch schon draußen im Vorbereich des Gebäudes hier, dass eben auch ja, kritische Stimmen zu sehen sind, dass protestiert wird, wenn es um Krieg, wenn es um Gewalt geht. Das finde ich richtig und wichtig, dass wir kritische Stimmen haben. Und ich bin über all die Jahre als aktiver Soldat auch immer stolz gewesen. Und mir ist das immer wichtig, dass ich in einem Land diene, in dem das möglich ist, auch gegen die eigene Regierung zu protestieren. Nur so kann ich Soldat in diesem Land sein.
Das versuchen wir auch in unserer Sendung abzubilden. Erzählen Sie uns noch mal, die Uni Bonn ist ja jetzt nicht um die Ecke und liegt auch nicht direkt an der Ostsee. Aber wir sind ja hier in Wismar, also in einer Stadt, wo mit der TKMS-Werft ja ein wichtiger Rüstungsunternehmer sitzt. Unter anderem werden hier U-Boote hergestellt. Was verbindet Sie mit diesem Ostseeraum?
Ja, also für mich natürlich, mein Herz schlägt fürs Meer. Wismar, Ostsee, da ist es natürlich für mich sehr leicht, sich hier zu Hause zu fühlen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, dass überall da, wo Backsteingotik ist, er sich zu Hause fühlt. Das gilt auch für mich, aber in doppelter Hinsicht. Also einerseits hier in Ihrer Radiosendung, im Podcast Streitkräfte und Strategien, der eben schon so lange dazu beiträgt, über diese Themen zu diskutieren, aber hier ganz besonders mit direktem Bezug zum Meer. Die Menschen, die hier sind, die sich für die Themen interessieren, das sorgt dafür, dass ich mich ganz besonders hier zu Hause fühle.
Und um die Bedrohungslage und die maritime Sicherheit im Ostseeraum und darüber hinaus geht es dann gleich mit Ihnen im Schwerpunkt dieser Folge. Zuvor schauen wir wie gewohnt auf zwei Kriege. Der Ukraine-Krieg beschäftigt uns ja jetzt schon im fünften Jahr. Sie wissen das, der Krieg Israels und der USA gegen den Iran und gegen die pro-iranische Terrormiliz Hisbollah im Libanon hält die Welt seit dem 28. Februar in Atem, auch schon eine Weile. Und dieser Krieg im Nahen Osten, der könnte in dieser Woche ein wichtiges Etappenziel nach einer ja sehr brüchigen Waffenruhe und Verhandlungen erreichen. Zumindest ein Mann gibt sich mal wieder optimistisch, ein inzwischen 80-Jähriger in Washington, Kai.
Ja, Geburtstagskind ist, glaube ich, nicht mehr der richtige Begriff. Jedenfalls pflegt ja, wie wir wissen, der US-Präsident eine sehr innige Beziehung zum Öl. Drill, Baby, Drill. Diesen alten republikanischen Slogan hat Donald Trump kürzlich mal wieder aufgewärmt. Jetzt hat Trump aktuell gepostet, let the oil flow, also lass das Öl fließen. Nachdem sich eben die USA und der Iran nach wirklich Wochen mühsamen Taktierens auf einen Deal geeinigt haben, der zunächst mal eher so ein Rahmenabkommen ist, also noch kein fertiger Friedensvertrag. Und das waren Wochen, glaube ich, kann man so sagen, in denen klar wurde, dass das Bohren von Diplomatiebrettern mindestens genauso kompliziert ist wie Ölbohrungen. Was beinhaltet dieser Deal nochmal? Bring uns auf den letzten Stand, Stefan.
Ja, wir müssen vorsichtig sein. Nach allem, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen und mit einem gesunden Maß an Vorsicht formulieren wollen, es soll eine 60-tägige Waffenruhe verabredet sein, die dann zum Durchatmen Zeit gibt und für weitere Verhandlungen. Wir reden also noch nicht von einem Friedensabkommen. Und die Vereinbarung sieht vor, die Öffnung der Meerenge von Hormuz, reden wir gleich noch über, durch den Iran und auch die Aufhebung der Blockade durch die USA. Die hatten ja die iranischen Häfen lange blockiert. Daher auch die Trump-Hoffnung, dass das Öl nun wieder fließen möge bald. Und im Gegenzug bekommt der Iran vor allem richtig Geld. Einerseits durch Erleichterung bei Sanktionen und andererseits durch Zugriff auf die ja seit langem eingefrorenen Vermögenswerte des Regimes.
Und wenn man das jetzt mal so nebeneinander legt, also der Iran kriegt wirklich das, was er am dringendsten, am händeringendsten sucht, nämlich Geld. Gleichzeitig wird das Mullah-Regime natürlich zum Verhandlungspartner auf Augenhöhe fast schon geadelt, könnte man, glaube ich, sagen. Die USA und die Welt bekommen dafür die Öffnung einer Meerenge, das sollten wir auch nicht völlig kleinreden, glaube ich, aber doch daran erinnern, dass ja die Straße von Hormuz vor diesem Krieg nie geschlossen war. Und auch vollkommen unklar ist natürlich, ob nicht bei der nächsten Krise der Iran sie dann mit einfachsten Mitteln, mit Drohnen und so weiter doch wieder dicht macht. Und die eigentlichen Brocken, Stefan, die kommen natürlich erst noch.
Ja, und die ersten Kommentatoren lehnen sich auch schon aus dem Fenster und sagen, der sich abzeichnende Deal sei in Wahrheit vorteilhafter, weit vorteilhafter für Teheran als für Trump. Wir fragen uns vor allem, wie wird sich Israel verhalten, das ja bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch saß, wie auch die Hisbollah nicht. Und Israel, das sich eigentlich ja weiter gegen die Raketenangriffe der Hisbollah, also dem Nachbarn im Norden aus dem Libanon heraus, schützen will. Aber das Waffenstillstandsabkommen, das erstreckt sich eben ausdrücklich auch auf den Libanon. Und insofern, ob Benjamin Netanyahu sich nun daran gebunden fühlt, da darf man gespannt sein, Kai.
Und dann ist die eigentliche Schlüsselfrage, kommt es zu einer belastbaren Einigung, dass iranische Raketen und vor allem eben das Atomprogramm betreffen, das ja der Iran natürlich nicht völlig aufgeben will. Also ein diplomatisches Brett ganz anderer Dicke nochmal. Aber zurück zum Öl. Und deshalb bin ich auch so froh, dass wir einen Marineexperten gerade jetzt hier zu Gast haben. Mit Moritz Brake haben wir irgendwie ganz gut getimt. Jetzt kommen ja die Europäer ins Spiel. Nicht nur wegen der Aufhebung von Sanktionen, die ja auch die EU verhängt hatte unter anderem, aber eben auch, weil Deutschland, Großbritannien, Frankreich ja schon angekündigt hatten, bei der Sicherung der Straße von Hormuz zu helfen unter bestimmten Bedingungen. Das haben sie jetzt nochmal bekräftigt aktuell. Und die Bundeswehr hatte sich ja schon, naja, so ein bisschen in die Richtung bewegt, hat dieses Minenjagdboot Fulda ins östliche Mittelmeer abkommandiert. Herr Brake, bedeutet das jetzt, die deutsche Marine macht sich nun auf den Weg in die Krisenregion oder sind wir soweit noch nicht?
Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich möglich, Marineeinheiten sehr einfach in die Nähe von Krisenherden zu bewegen. Das ist einer der großen Vorteile von Marinen. Also alleine schon das Vorausstationieren im östlichen Mittelmeer gibt neue Optionen. Und auch jetzt ist es gut denkbar zu sagen, man geht noch näher ran. Ich glaube, der ganz grundsätzliche Punkt, das, was Sie eben schon beschrieben haben, ist, dass wir uns nicht aus meiner Sicht der Illusion hingeben dürfen, dass jetzt plötzlich einfach wieder Frieden einkehrt in der Region. Ich persönlich halte das, was da gerade besprochen wird, für sehr brüchig. Bisher, das, was wir gesehen haben an Verhandlungsversuchen, immer wieder gespickt durch Angriffe und immer noch ganz klar, dass hier grundsätzlich Positionen aufeinandertreffen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und ich sehe nicht, dass sich daran fundamental was geändert hat. Also der Iran fordert hier und sieht sich in einer Position der Stärke und das Regime ist ja auch noch mal gespalten zwischen sozusagen ziviler Regierung und den Revolutionsgarden. Aktuell sehe ich nicht, dass da etwas sich verschoben hat, das den Iran dazu einlädt, plötzlich konstruktiv mitzuwirken an einer Rückkehr zur Vorkriegssituation. Im Gegenteil, die ursprüngliche Druckkulisse ist weg. Die Angriffe, mit denen der Iran früher rechnen musste, sind jetzt in vollem Umfang passiert. Das Letzte, was bliebe, wäre der Regime-Change als Angstkulisse. Und damit könnte man nur noch versuchen, sich freizukaufen. Wenn das passiert durch, ich sag mal, entsprechende Gelder, die man wieder verfügbar macht, Ähnliches, dann ist das letztlich nur ein Aufschub auf Zeit. Also wir, und das ist vielleicht ganz wichtiger Punkt hier, alles, was wir hier maximal bekommen, ist eine Atempause. Und die Welt insgesamt ist sehr viel ungemütlicher geworden. Und gerade an dieser Stelle merken wir das. Bis ganz konkret in unseren Alltag hier rein.
Wir haben uns in unseren Podcast-Folgen jeden Dienstag und jeden Freitag auch damit beschäftigt, wie stark ist der Iran und das Regime eigentlich militärisch noch. Und da gab es Behauptungen aus Washington, alles platt, die Armee ist am Ende, wir haben alles weggebombt, die haben auch kein Uran mehr, es gibt keine Marine, haben wir alle versenkt. Das Problem war, wir hatten nur eine Quelle, Donald Trump. Dann stellt sich raus, war wohl doch nicht alles kaputt, die schießen immer noch, gibt immer noch Raketen. Sie schießen auch nach Kuwait, sie schießen auf Bahrain, auf die Basen der US-Amerikaner. Und was wir uns auch immer gefragt haben, ist, angeblich ist alles vermint. Und dann stellte sich die Frage, gibt es diese Minen überhaupt oder werden die nur behauptet? Haben Sie Belege gesehen, dass in der Straße von Hormuz wirklich Minen verlegt worden sind?
Also es gibt, wie soll man sagen, es gibt zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, man muss davon ausgehen, dass da Minen sind, weil der Iran Minen verlegen kann. Und wenn er auch noch verkündet, ich habe da Minen, dann muss ich schlicht, ich sag mal aus der Perspektive zum Beispiel eines Kapitäns eines Handelsschiffes, davon ausgehen, dass da welche sind. Jetzt kann man sagen, gut, es sind immer wieder Schiffe durchgefahren, es haben welche unter hohem Risiko das probiert, sind erfolgreich durchgekommen, also scheint es in irgendeiner Weise möglich zu sein. Kann man sich aber darauf verlassen, dass da wirklich keine Minen sind? Nein.
Wir kriegen ja viele Hörerfragen auch und manche haben sich gefragt, wie kann es sein, dass Israel und die USA mit hoher Präzision die Führung dieses Regimes ausschalten, also quasi gewusst zu haben scheinen, wo Khamenei frühstückt oder auf welchem Weg er seine Frau irgendwo hin begleitet, um dann punktgenau zuzuschlagen. Wie kann es sein, dass dieselbe militärische Macht nicht in der Lage ist zu sagen, ob da Minen verlegt wurden oder nicht? Kann man das nicht mit Satellitenbildern sehen?
Ja, also ich kann natürlich schon eine Menge überwachen aus der Luft. Aber erstens kann ich sehr kleine Boote sehr schlecht genau überwachen. Ich kann auch nicht zu allen Wetterbedingungen, zu allen Situationen immer genau erkennen, was da passiert. Eine Mine kann ich auch aus einem Fischerboot verlegen, kann ich zur Not irgendwo aus der Luft verbringen. Ich kann sie auch Jahre vorher irgendwo platzieren und dann erst durch Signal fernaktivieren. Es gibt Minen, die reagieren erst beim x-ten Überlauf eines Schiffes oder nur auf bestimmte Schiffstypen über Magnetsignaturen, über akustische Signaturen. Und das sind alles Technologien, die dem Iran zur Verfügung stehen. Das heißt also, das Bild der Minen, die wir ja übrigens auch noch an den ein oder anderen Stellen haben, die 100 Jahre alt sind und nur über Kontakt irgendwelche Schiffe beschädigen, zerstören können, das ist längst überholt. Und wir haben im Prinzip mit der vollen Bandbreite hier theoretisch zu tun. Der Iran hat diese Fähigkeit. Es gibt Informationen von vor dem Krieg, wo man davon ausgeht, etwa 5000 Minen hat der Iran, der verschiedensten Bauart. Und selbst wenn es den Amerikanern gelungen sein sollte, einen Großteil davon zu vernichten durch ihre Militärschläge, bleiben immer noch genug übrig. Denn am Ende braucht es einen einzigen Minentreffer, um sofort den Verkehr zum Erliegen zu bringen. Und eigentlich braucht es im Grunde nur die Pressemitteilung des Irans zu sagen, wir haben Minen verlegt. Das reicht völlig. Das Risiko ist damit für die Handelsschifffahrt zu hoch.
Und es kommen ja dann noch die Gefahr durch Drohnen und durch diese Miniboote hinzu, über die der Iran ja nach wie vor verfügt. Ich wollte ja so ein bisschen auch auf die Europäer hinaus. Ist denn das realistisch, dass die Europäer Handelsschiffe künftig schützen? Also es war ja immer dann auch von der Bundesregierung gesagt worden, das machen wir alles erst, wenn es einen brauchbaren, einen nachhaltigen Waffenstillstand gibt und wir brauchen Bundestagsmandat und so weiter. Wie weit entfernt sind wir davon?
Also wenn wir über das Schützen von Handelsschiffen reden, dann würden wir ja über eine Mission reden, die sozusagen die Straße von Hormuz freikämpft, die also trotz Angriffen des Irans irgendwie Handel möglich macht. Und das halte ich für völlig illusorisch. Das ist sowohl militärisch nicht zu leisten, das wäre ein unglaubliches Risiko, was man da eingeht, und einen Ressourcenaufwand, mal von den Menschenleben noch ganz gar nicht betrachtet. Dann haben wir eine Situation, die uns unheimlich viel kosten würde, ein großes Risiko bedeutet und am Ende kaum was an der Lage verändert. Denn für Handelsschifffahrt, so wie sie da jetzt blockiert ist, würde sich das auch nicht ändern. Denn wer würde denn mit einem zivilen Schiff als zivile Kapitänin, als ziviler Kapitän mit dem Leben seiner Besatzung als allererstes, worum es geht, in eine Situation fallen, in der heiß gekämpft wird oder jederzeit heiß gekämpft werden könnte? Das heißt, das Einzige, was wir in dieser europäischen Mission tatsächlich realistisch diskutieren, ist ein Einsatz nach einem Friedensschluss, einen belastbaren Friedensschluss, wo man zum Beispiel beim Minenräumen hilft, wo man auch durch, ich sag mal, politisches Signaling vor Ort zeigt, wir sind hier, wir sind Teil einer Friedenslösung, wir sorgen dafür, dass hier die Parteien miteinander reden, wir sind präsent und können damit auch ein Stück weit dazu beitragen, dass zum Beispiel freie Schifffahrt in einer Friedenslösung wieder möglich wird.
Freie Schifffahrt, dann ist natürlich die Frage aller Fragen, wann rechnen Sie damit wieder? Also wann ist die Straße dann wirklich wieder frei?
Also ich würde da gerade überhaupt nicht drauf wetten. Also ich glaube nicht dran, dass wir da schnell zurückkehren. das, was wir aktuell eben besprochen haben, diese 60 Tage Verhandlungen. Ich glaube, aktuell kann man viel versprechen, um erstmal wieder Ruhe zu kriegen. Und ich glaube, in die Richtung geht auch die aktuellen Verkündungen aus Amerika, vielleicht auch die Zusagen aus dem Iran. Denn da ist das Wasser letztlich auch bis zum Hals. Das heißt also, es könnte sein, dass man sich an diesen Punkt annähert, zu sagen, lass uns erstmal 60 Tage drüber reden. Aber dass sich diese beiden Positionen irgendwie vereinbaren lassen, sehe ich persönlich nicht. Und damit auch keinen belastbaren Frieden.
Aber dann zoomen wir noch mal ein bisschen raus und gucken auf die Handelsschifffahrt insgesamt. Wenn wir uns angucken, gibt ja auch noch die Houthi-Rebellen, auch pro-iranisch, diese Drohnengefahr, und über die Minen haben wir schon gesprochen. Was würden Sie denn deutschen Reedern raten? Müssen die ihre Handelsschiffe künftig bewaffnen, um Angriffe aus der Luft oder vom Wasser aus abzuwehren mit irgendwie Söldnern? Oder müssen wir quasi eine bewaffnete Handelsschifffahrt einführen?
Also ich glaube, das ist ein fundamentaler Wandel in der Denkweise, wie sich Handelsschifffahrt sieht. Handelsschifffahrt und Konflikt passt in unserer heutigen Zeit seit vielen Jahrzehnten überhaupt nicht mehr zusammen. Wenn wir aber hier in einer Hansestadt, hier in die Geschichte schauen, dann ist das etwas, was früher zu Schifffahrt gehörte, weil eben man sich auf hoher See und weit weg von zu Hause irgendwo selbst schützen musste, waren Handelsschiffe bewaffnet über viele, viele Jahrhunderte. Und den Zustand, den wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder eben auch schon im Prinzip im 20. Jahrhundert weitgehend kannten, dass Handelsschiffe sich nicht bewaffnen mussten, dass sie unter dem Schutz von Marinen standen, das ist etwas, was uns unterschwellig, so dass wir es gar nicht groß mitgekriegt haben, auch Teil unserer Friedensdividende sozusagen in Deutschland und Europa, ebenfalls hatten. Die amerikanische Marine mit ihrer globalen Reichweite hat über Jahrzehnte diese Schifffahrt friedlich in der Welt möglich gemacht. Und das ist, wenn man so will, eine allgemein bereitgestellte Infrastruktur für freien, friedlichen Seehandel. Dass Handelsschiffe sich keine Sorgen machen mussten, sich selbst zu schützen. Und damit war diese Globalisierung, so wie wir gesehen haben, unter anderem möglich. Aber weder reicht die amerikanische Macht aus, heute noch, was wir im Iran ganz klar mit dem Brennglas sehen, diese Sicherheit zu bieten, noch scheint die USA willens zu sein, diese Sicherheit einfach für alle anderen mit zu ermöglichen. Das heißt, Europa ist hier ganz anders gefordert und auch unsere Art und Weise, über Handelsschifffahrt zu denken. Und das übrigens hier an der Küste, rennt man damit offene Türen ein, aber 90% des weltweiten Handels geht über das Meer. Das heißt, nirgendwo auf der Welt funktioniert moderne Wirtschaft ohne Seehandel. Wenn man uns das nimmt, gehen unsere Gesellschaften zugrunde. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie das weiter funktioniert, auch wenn es bedroht wird. Dieser Friedenszustand nimmt in der Welt immer mehr ab, ist längst nicht mehr so, wie wir ihn kennen. Auf dem Meer ist das immer greifbarer. Das heißt, wenn der Frieden weg ist und auf absehbare Zeit nicht wiederkommt, wie stellen wir unsere maritime Versorgung trotzdem weiter sicher? Denn ohne geht es nicht.
Die Sätze merken wir uns, da knüpfen wir gleich nochmal an. Wir müssen einmal kurz den Schauplatz noch wechseln zur aktuellen Lage bei uns. In Streitkräfte und Strategien gehört auch immer die Ukraine. Stefan, da wir ja vor Publikum hier auch sind in Wismar, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie wir uns eigentlich ein Bild von der Lage dort machen. Wir waren ja auch dort beide im Februar, und warum es aber mitunter schwierig ist, da im aktuellen Kriegsgeschehen generelle Trends auch zu erkennen.
Also erstmal ist es grundsätzlich schwierig, aus den Angaben der Kriegsparteien abzuleiten, welche Strategien sie verfolgen oder welchen Verlauf das Kriegsgeschehen nimmt. Es ist oft problematisch, weil wir selber von hier aus gar nicht unabhängig überprüfen können, obwohl wir ja als ARD Studios betreiben in beiden Ländern. Das wissen Sie, wir haben ein Studio in Moskau. Viele Korrespondenten können da im Moment nicht hin. Wir haben ein Studio in Kiew, was hervorragende Arbeit leistet, unter hohem Risiko. Auch das haben Sie mitgekriegt. Trotzdem können wir nicht alles unabhängig überprüfen. Aber wer unseren Podcast am Dienstag und Freitag regelmäßig hört, der kriegt im nun schon fünften Kriegsjahr, glaube ich, trotzdem so ein Gespür für die Schlagzeilen, dass die ukrainischen Streitkräfte immer treffsicherer werden bei ihren Angriffen auf Russlands Ölinfrastruktur. Das haben Sie mitbekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben zum Beispiel ukrainische Drohnenangriffe Brände in mehreren Industrieanlagen ausgelöst, tief in Russland, darunter ein Chemiebetrieb und ein Treibstoffdepot im Gebiet Jaroslawl, das als Staatsreserve genutzt wird. Auch ein Wohnhaus sei dabei getroffen worden, heißt es aus Russland. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat gesagt, die Angriffe seien eine Antwort auf die Weigerung Russlands, den Krieg zu beenden.
Auch Drohnenangriffe im Raum von Moskau und St. Petersburg hatten ja zuletzt die Verwundbarkeit der russischen Flugabwehr offenbart. Es gab ja diesen Überraschungsangriff auch parallel zu dem Wirtschaftsforum. In diesen immer breiteren Frontabschnitten, die aufgrund der vielen Aufklärungs- und Kampfdrohnen beider Seiten ja Todeszone, harter Begriff, aber es ist so genannt werden, gibt es dagegen kaum noch nennenswerte Geländegewinne. Manche Experten sprechen von einem eingefrorenen Krieg, tatsächlich mittlerweile, bei dem allerdings dennoch täglich hunderte Soldaten fallen, die meisten von Drohnen tatsächlich
töten. Ja, und wir tun uns schwer mit dem Begriff eingefrorener Krieg, weil eben immer noch Tag für Tag Menschen sterben. Wir verzeichnen ja seit Wochen auch zunehmende Angriffe der Russen auf ukrainische Städte als Terror aus der Luft. Erleben das die Menschen in der Ukraine, haben sie uns erzählt, in Lviv und auch in Kiew. Hunderte Drohnen, Dutzende ballistische Raketen sorgen für hohe Opferzahlen und verheerende Schäden. Das wird nun auch unabhängig bestätigt. Für uns besonders wichtig, auch die Vereinten Nationen haben im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mai, also jetzt gerade im zurückliegenden Monat, einen Höchststand an verletzten und getöteten Zivilisten innerhalb eines Monats seit April 2022 registriert. Mindestens 270 Menschen seien in diesem Mai getötet worden und weitere 1763 verletzt. Diese Zahlen finden sich, wer das nachlesen möchte, im Bericht des Hohen Kommissars für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen.
Und nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Kriegsbeginn eben, also seit Ende Februar 2022, mehr als 16.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt. Und Stefan, wir haben ja bei unserer letzten Ukraine-Reise diese Spezialklinik in Lviv, also dieser Stadt im Westen der Ukraine, besucht und haben da gesehen, wie tapfer sich viele Zivilisten mit Arm- und Beinprothesen ins Leben zurückkämpfen, aber eben auch Soldaten, die im Kampf schwer verwundet wurden.
Genau, Superhumans nennen die diese Klinik. Ich weiß warum. Ja, und wie Russlands Terror aus der Luft weitergeht, das haben wir in der Nacht zu Montag gesehen. Bei landesweiten massiven Luftangriffen wurden 9 Menschen getötet. Das sind die aktuellen Meldungen. In der Hauptstadt Kiew standen Teile des historischen Höhlenklosters in Flammen, das seit 1990 zum Weltkulturerbe gehört. Die Ministerpräsidentin Julia Svyriadenko, die sprach von einem brutalen Angriff auf das ukrainische Erbe. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt, in Charkiw, gab es nach ukrainischen Angaben 5 Tote. Die Rettungskräfte seien bei Löscharbeiten angegriffen worden, heißt es, und es habe etliche Verletzte gegeben.
Wir kennen mittlerweile diese berüchtigten, grausamen Doppelschläge, also nach dem ersten russischen Angriff dann einen Retter und Helfer an den Ort der Zerstörung. Das kann ein Wohnhaus sein, das kann ein Supermarkt sein. Und dann sind diese Menschen eben das Ziel des zweiten Schlages mit einer Rakete oder mit einer Drohne.
Und Russlands Luftangriffe, das noch zur Vollständigkeit, die waren in der Nacht zum Montag so heftig, dass das benachbarte Polen seine Kampfjets aufsteigen ließ, um den Luftraum seines Landes zu schützen. Wir berichten hier ja immer wieder von irregeleiteten oder gestörten Drohnen beider Kriegsparteien, die dann auch NATO-Territorium gefährden. Unsere Nachbarn im Baltikum, sie kriegen die Meldung ja mit.
Herr Brake, wir nehmen Sie gerne wieder mit rein in das Gespräch. Wenn wir über den Ukraine-Krieg reden, dann reden wir oft über die Lage an der Front. Es geht um Geländegewinne oder eben auch nicht. Es geht um Raketenangriffe, es geht um Drohnenangriffe, es geht um Luftverteidigung. Wir haben neulich in der Sendung Wilfried Jilge gehabt von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der hat gesagt, vergessen Sie mir bitte nicht das Schwarze Meer. Ganz wichtig, deshalb die Frage an Sie, welche Rolle spielt eigentlich die Marine und welche Rolle spielen Seedrohnen zum Beispiel?
Ja, vielen Dank. Also ich denke, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die wir hier betrachten sollten. Das eine ist, wenn wir über den Krieg der Zukunft reden, dann sehen wir in der Ukraine, dass der längst da ist. Wir haben die Todeszone haben Sie beschrieben, ein quasi gläsernes Schlachtfeld, eine Situation, wo durch die Überwachung, durch Drohnen, Satelliten, durch unheimlich viele Daten, die gesammelt werden können, kann man sehr, sehr viele Bewegungen mitbekommen. Das gilt auch auf See. Das heißt, man bekommt viel mehr mit von dem, was da draußen los ist. Hat zwar kein lückenloses Bild, aber ein viel besseres Bild. Dann entsteht eine unheimlich schnelle Entscheidungskette, dadurch, dass künstliche Intelligenz zum Tragen kommt, um diese riesige Datenflut umzusetzen. Und zwar in einer Rolle, wo es nicht mehr darum geht, Menschen zu beraten, sondern immer mehr auch die künstliche Intelligenz direkt entscheidet. Das heißt, der Mensch gibt vielleicht noch die Parameter vor, hoffentlich, aber die KI reagiert extrem schnell. Und das gilt auch auf See.
Und wir reden über Schießen oder nicht Schießen.
Genau. über Leben und Tod. Das heißt also auch hier, und das geht ja nicht nur um Angriffe, wo ich entscheiden kann, schieße ich oder schieße ich nicht, sondern in der Situation, wo ich verteidige, habe ich zwar die gleiche Entscheidung vor mir, aber dann ist das Resultat möglicherweise mein eigener Tod oder dass ich Menschen, die ich schützen will, nicht schützen kann. Das heißt also, hier kommen wir in eine ganz andere Entscheidungsnot, wenn wir über den Einsatz von künstlicher Intelligenz sprechen, auch zur Verteidigung. Naja, und als drittes reden wir über eine komplette Veränderung in der, ja, ich sag mal, im Größeren betrachtet Ökonomie des Krieges. Das heißt also, wie komme ich mit komplexen Waffensystemen gegen eine Masse von günstig produzierten Drohnen an, aber natürlich auch in der jeweiligen taktischen Situation, wenn sich ein Kriegsschiff beispielsweise verteidigen muss, mit den begrenzten verfügbaren Mitteln an Bord Luftbedrohungen abzuwehren und da plötzlich nicht nur ein oder zwei Drohnen oder ein oder zwei feindliche Marschflugkörper anfliegen, sondern möglicherweise Dutzende oder sogar Hunderte von Drohnen in einer großen Welle. Dann muss plötzlich ganz anders bis zur Entscheidungsgewalt an Bord mit dieser Bedrohung umgegangen werden. Und wenn diese Bedrohungen komplex werden, muss ich meine eigenen Ressourcen anders haushalten, aber muss das auch in einer Geschwindigkeit tun, dass ich damit menschlich in meiner Entscheidungsfähigkeit auch nicht mehr unbedingt zurechtkomme. Also die Verteidigung, meine Selbstverteidigung, die Erfüllung meiner Aufgabe immer mehr auch in die Hände von technischen Systemen und irgendwo auch in die Hände von künstlicher Intelligenz legen muss, um überhaupt überleben zu können.
Die Ukraine war, wenn ich mich richtig erinnere, relativ schnell sehr erfolgreich, auch im Versenken russischer Kriegsschiffe. Die waren dann nicht ausreichend vorbereitet auf den modernen Kampf, auf die Drohnenangriffe, oder wie beurteilen Sie das?
Einerseits das, andererseits muss man auch sagen, ja, wir haben zwar eine reale Bedrohung durch Russland und seine Streitkräfte und da wird unheimlich viel gerüstet im Hintergrund und der Großteil dieser Rüstungsvorhaben geht tatsächlich auch in die Depots, also wird nicht in der Ukraine verheizt, sondern wird auf einen künftigen Krieg hin zurückgelegt und gegen wen sich dieser Krieg richten kann, das ist auch klar aufgrund des Säbelrasselns, was wir erleben. Aber was wir eben bei diesem Fall der Moskwa sehen, die versenkt wurde, dass der Standard der technischen Erhaltung der russischen Flotte deutlich unter unserem eigenen Standard ist. Der Standard der Ausbildung, der Abläufe, wenn es darum geht, ein Schiff, was bereits bekämpft wurde, was bereits Schaden erlitten hat, wieder in den Griff zu kriegen. All das, da arbeitet Russland unterhalb des Standards, den wir selber haben. Aber es ist ganz klar, dass das, was hier drohen kann und auch seit diesem Angriff immer weiter entwickelt wurde, wie man Drohnen gegen Kriegsschiffe einsetzt und kombiniert mit, ich sag mal, klassischen Marschflugkörpern oder sogar ballistischen Raketen, das hat längst ein Level erreicht, das es auch unsere Verteidigungssysteme massiv an Grenzen bringt.
Weil Sie die KI gerade ansprachen, es betont ja die Ukraine zumindest immer und die USA tun das oder taten das im Krieg mit dem Iran bisher auch, dass sie sagen, die letzte Entscheidung liegt immer bei uns, liegt immer beim Menschen. Das entscheidet nicht die künstliche Intelligenz. Aber wenn Sie das so beschreiben, lässt sich das vergleichen, das, was mit Drohnen, die durch die Luft fliegen, passiert, was den technischen Fortschritt angeht, mit dem, was im Wasser los ist? Also ist das eine parallele Entwicklung, die da stattfindet?
Es ist eine parallele Entwicklung in dem Sinne, dass wir es, ich sag mal, in der Luft schneller sehen, was da passiert. Was wir aber unter Wasser noch viel weniger haben als in der Luft, ist beispielsweise Kommunikationsfähigkeit. Also da bin ich noch sehr viel schneller angewiesen auf Systeme, die eigenständig Entscheidungen treffen, nach gewissen Parametern, die ich vorher mitgegeben habe. Also wo ich nicht mehr damit rechnen kann, permanent immer wieder einwirken zu können auf das System. Und übrigens, wenn es darum geht, wir reden darüber, dass der Mensch die letzte Entscheidung hat. Wir haben schon sehr lange Situationen, auch seit den 80er Jahren, von der technischen Entwicklung auf Kriegsschiffen, wo der Mensch entscheidet, ab welchem Grad er in begrenztem Rahmen die Entscheidung abgibt. Wenn ich ein System, was in der Lage ist, sich automatisch gegen Luftbedrohungen zu verteidigen, wenn ich das aktiviere und sage, du entscheidest bis zum Schuss selber, das gibt es schon. Das gibt es auch schon sehr lange. Das ist nicht KI, das sind Algorithmen, die das machen, aber die Parameter gibt der Mensch ein und sagt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann schieß selber. Oder aber gib mir die Chance zu entscheiden, nach diesen Kriterien zu schießen. Und diese Entscheidungsfähigkeit gibt es schon lange. Nur ist der, ich sag mal, wenn man in die Ukraine guckt, die ukrainischen Streitkräfte dazu betrachtet, die sind längst an dem Punkt, dass sie punktuell in bestimmten Regionen, in bestimmten Bereichen die Entscheidung direkt an die KI übergeben, weil sie sonst keine Chance hätten.
Zur Bedrohungslage, auch hier in der Ostsee, zählen wir immer hybride Angriffe auch. Das können Ausspähangriffe sein, das kann aber auch Sabotage sein. Wissen Sie, ob Unterwasserdrohnen oder von See begonnene Sabotageakte eine große Rolle gespielt haben im Ukraine-Krieg?
Also im
Angriffe auf Brücken zum Beispiel oder sowas?
Ja, also klar, natürlich setzt die Ukraine Überwasserdrohnen ein und setzt auch Unterwasserdrohnen ein. Das ist also in beiden Fällen kann man das recht gut belegen, dass das passiert. Und die russische Marine musste sich deswegen auch in ihrer kompletten Planung komplett neu aufstellen. Also die Ukraine ist mit diesen relativ einfachen Mitteln in der Lage, Russland zu verwehren, obwohl auf dem, ja, in der Betrachtung vor Beginn des Krieges die russische Marine weit überlegen gewesen wäre, dass sie heute nicht in der Lage ist, frei im Schwarzen Meer zu operieren. Das heißt also, hier haben wir in diesem begrenzten Raum schon einen direkten Effekt. Und das, was wir im Schwarzen Meer erleben, kann man sich natürlich ebenfalls hier vor der Haustür in der begrenzten Ostsee ebenfalls vorstellen. Auch hier kann ich von Land aus sehr stark mit Drohnen agieren. Und was übrigens Drohnen auf dem Meer auch können, anders als Drohnen in der Luft, sie können sehr lange vor Ort irgendwo bleiben. So wie Marinen das auch können. Luftwaffen können sehr schnell irgendwo sein und auch Drohnen in der Luft können sehr schnell irgendwo sein, aber sie können in der Regel da nicht lange bleiben, weil ihnen irgendwann der Sprit ausgeht. Kriegsschiffe kann ich quasi unbegrenzt irgendwo hinschicken. 70% des Globus ist mit Meer bedeckt. Ich habe also damit quasi weltweite Reichweite und kann auch noch sehr lange vor Ort bleiben. Und auch solche Drohnen, autonome Systeme, könnte auch ein Gegner über sehr große Reichweiten gegen uns irgendwo auf der Welt fast beliebig einsetzen. Also auch damit müssen wir rechnen.
Dann bleiben wir doch kurz vor der Haustür, also bei der Ostsee. Es gab im September 22 diesen Angriff auf die Nord Stream Pipeline, also auf die beiden Röhren, die Deutschland und Russland miteinander verbanden. Und da muss man ja sagen, führen letzte Erkenntnisse dahin, dass sich die Spur in die Ukraine zurückverfolgen lässt. Es gibt einen ukrainischen Elitesoldaten, der als ein Hauptdrahtzieher gilt. Der ist inzwischen in Hamburg tatsächlich in U-Haft. Erwarten Sie von dieser Aufarbeitung, von diesem Prozess viel und was können wir daraus lernen möglicherweise? Und ist das auch Ihr letzter Stand im Moment oder wo stehen wir da?
Ich glaube, wir dürfen uns vor allem vor der Diskussion nicht drücken, was das denn für die Ukraine bedeutet, dass diese Pipeline da war im ursprünglichen Punkt. Also es ist offen, ich habe auch keine anderen Erkenntnisse darüber zu sagen, wer war es jetzt? Na, warten wir die Ermittlungen ab und es ist gut, dass wir das rechtsstaatlich tun können, diese Ermittlungen führen. Aber wenn wir historisch reingucken, wie das denn eigentlich auch heute rechtlich geregelt ist, wenn ein Handelsschiff von einer Nation militärisch genutzt wird, dann ist es für in einem legitimen Krieg oder innerhalb eines Krieges eine legitime Verteidigungshandlung eines anderen Staates, wenn es militärischen Zwecken dient, wenn es vielleicht sogar militärisch irgendwo direkt eingebettet ist, militärisch begleitet wird, handelt es sich um ein legitimes Ziel. In dem Fall ist die Frage, sind das Angriffe gewesen, beispielsweise innerhalb der Hoheitsgewässer anderer Staaten? Sind das Angriffe gewesen, die direkt ein Kriegsziel Russlands vereitelt haben, Russland geschadet haben? Also da können wir eine Menge drüber diskutieren, wo stehen wir hier eigentlich rechtlich? Aus meiner Sicht ist alles noch nicht so weit ausgemacht. Denn diese Unterwasserinfrastruktur ist in der gewachsenen historischen Betrachtung und in der heutigen geltenden Form von Kriegsvölkerrecht, Seekriegsrecht nicht erfasst, zumindest nicht in dieser Form erfasst. Aber man kann schon ein Stück weit verstehen, dass die Ukraine sagt, über diese Pipeline wird die Kriegsmaschinerie Russlands befeuert. Also rückt sie in das Ziel der ukrainischen Verteidigungshandlungen.
Das wurde ja auch vorher, also schon vor dem Krieg über die Pipeline, ich habe das aus Brüssel verfolgt, intensiv diskutiert. Also die EU-Kommission war im Grunde dagegen, alle osteuropäischen, skandinavischen Staaten auch. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Russland ja den Gasfluss selber gestoppt hatte, bevor die Pipeline gesprengt war. Worüber man trotzdem, glaube ich, reden muss, ist das okay, wenn es denn die Ukraine war? Wer war es dann? Aber ist das dann ein legitimes Ziel? Das ist, glaube ich, eine sehr komplizierte Frage.
Und eleganter kann man nicht überleiten zum Thema Schattenflotte. Es geht um die vielen hundert Schiffe zählende Flotte, die meist ziemlich rostig sind und oft nicht mal versichert. Diese Tanker, die unter wechselnden Flaggen Russlands Herrscher helfen, die westlichen Sanktionen zu unterlaufen. Viele von denen fahren auch hier an Wismar vorbei, jedenfalls in der Ostsee. Nun sorgte Großbritannien für Aufsehen gerade. Die haben am Sonntagmorgen auf Anweisung von Premier Keir Starmer hat das britische Militär einen Tanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal gestoppt, hat offenbar in Abstimmung mit den Franzosen gehandelt und diesen knapp 244 Meter langen Öltanker Smirtos, hieß der wohl unter der Flagge Kameruns unterwegs war und von einem russischen Hafen kam, den haben die angehalten. Und der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis, der sagte, man habe Putins illegalen Krieg damit einen Schlag versetzt. Was wissen wir über diese angeblich sechsstündige Operation? Wie ist das gelaufen?
Ja, also viele Details sind noch nicht öffentlich bekannt. Interessant ist natürlich, auf welcher Basis findet das statt. Und hier ist das Einstiegstor sozusagen auch wieder die zweifelhafte Flaggenstaatlichkeit. Ist das ein Schiff, was überhaupt gemäß Seerechtsübereinkommen die Flagge eines Staates und damit Souveränitätsschutz genießt, also die Flagge eines Staates führt? Oder aber gibt es da Gründe oder Verdacht dafür, dass dieses Schiff eben mit falscher Flagge fährt und zusätzlich möglicherweise auch noch im Rahmen von Sanktionsunterlaufen für die Schattenflotte eingesetzt wird? Und seerechtlich ist es so, dass ich Schiffe, die zweifelhaften Flaggenstatus haben, immer mit jeder Marine das Recht habe, so ein Schiff zu inspizieren, zu borden, mir ein Bild darüber zu verschaffen, ob es in der einen oder anderen Weise hier Unklarheiten gibt. Und alles, was ich im Zuge dessen zusätzlich noch finden könnte, könnten gute Gründe sein, ein solches Schiff dann eben auch ja, festzusetzen, in den Hafen zu bringen, um weitere Maßnahmen einzuleiten.
Jetzt hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ausdrücklich über die Plattform X bei Großbritannien bedankt. Das hat er bei Frankreich neulich auch schon mal getan für diese Aktion und hat geschrieben, ich lese das mal vor, Russlands Hybris, angeheizt durch hohe Öl- und Gaseinnahmen, hatten den Weg für diesen Krieg geebnet. Und jede Entscheidung von Partnern, die Russland Geld vorenthält, begrenzt auch den Krieg selbst. Und er hat noch hinzugefügt, Europa müsse dringend Schritte unternehmen, um nicht nur das Stoppen der Tanker zu ermöglichen, sondern auch die Konfiszierung des geladenen Öls. Tun die Europäer, tun auch die Deutschen da noch viel zu wenig?
Ja, also wie eben angesprochen, seerechtlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, gegen Schiffe vorzugehen, die ihre Flagge falsch vortäuschen, wie auch immer, unklaren Flaggenstatus haben. Und das trifft auf eine ganze Reihe dieser Schattenflottenschiffe zu. Da kann also jede Marine hin, jede europäische Marine könnte ein solches Schiff inspizieren. Wenn sich rausstellt, es ist tatsächlich keine Flagge da oder irgendwelche Unklarheiten hier, dann führe ich das Schiff in meine Hoheitsgewässer und dann kommen möglicherweise weitere Punkte zum Tragen, die ich ebenfalls nochmal rechtlich durchsetzen kann. Und wenn das einmal passiert ist, kann ich dann im Zuge dessen auch auf entsprechende Sanktionsgüter zugreifen. Interessant ist vielleicht auch hier regional natürlich der Fall der Eventim, wenn wir darauf gucken, inwieweit es möglicherweise Gründe geben kann, trotzdem nicht zuzugreifen. Aber ich glaube, hier ist auch ein sicherheitspolitischer Lernprozess, auch ein juristischer Lernprozess bei uns nötig, obwohl wir seerechtlich die Handhabe haben, gegen solche Schiffe vorzugehen, auch national die Instrumente zu schärfen, entsprechend hinterher auch diese Maßnahmen auch durchzusetzen, Öl beschlagnahmen zu können oder auch weitere Dinge anzumerken. Wir haben im deutschen Recht beispielsweise keinen Straftatbestand für das Nichtführen einer Flagge gemäß Seerecht oder eben entsprechende Vortäuschungen hier. Das heißt, ich kann völlig legitim international mit der deutschen Marine oder mit der Bundespolizei ein solches Schiff erstmal inspizieren. Wenn der Verdacht sich erhärtet, könnte ich die in die Hoheitsgewässer nehmen, aber habe dann das Problem, dass kein Straftatbestand herrscht. Das gilt aber nicht für alle europäischen Staaten. Frankreich hat diesen Straftatbestand und die sind da seit einiger Zeit auch schon sehr erfolgreich. Die können das 1:1 umsetzen. Die nehmen ein solches Schiff bei Verdacht durch die Marine beispielsweise wahr, bringen das in Hoheitsgewässer, finden noch eine ganze Handvoll weiterer Verstöße, können die alle ahnden. Das kommt alles in einen Korb und anschließend kann man dann sagen, gut, ne, das ist noch ein besonders toller Kniff, zu sagen, diese Schiffe sind sozusagen in der Straftat des Nichtführens einer Flagge, ist das das Tatwerkzeug und im französischen Recht werden Tatwerkzeuge beschlagnahmt. Also sagt man, gut, das Schiff ist hiermit festgesetzt und anschließend kann man hingehen und sagen, gut, wir stellen diese Klage möglicherweise ein im Gegenzug für eine entsprechende Bußgeldzahlung oder eben nicht Bußgeld, sondern hier wird eine Auflage getätigt und man nimmt den Schiffswert als Grundlage und das tut dann weh. Und das könnten wir auch. Dazu müssen wir aber ein paar Instrumente schärfen. Also das ist eine Aufgabe, die tatsächlich nur unser Bundestag für uns lösen kann. Das ist nichts, was einfach wir mit dem bestehenden nationalen Recht hinbekommen. Völkerrechtlich oder seerechtlich gar kein Thema. Nationales Recht in Deutschland, klare Hausaufgabe.
Oder man macht es wie Trump und sagt, das ganze Recht interessiert mich nicht, ich versenke die Schiffe. Aber da wollen wir natürlich auch nicht hin. Das macht er ja auch mit den angeblichen Drogenbooten, wo man gar nicht genau weiß, was da nun wirklich drauf ist, weil sie gleich alle versenkt sind. Ich will aber noch mal über die Frage hinaus, was sollten wir tun gegen die russische Schattenflotte, fragen. Wie steht's eigentlich um die Marine? Wie sind wir eigentlich aufgestellt mit Schiffen, aber auch mit Personal? Können Sie uns dann eine kurze Vorstellung geben, wie stehen wir da im fünften Jahr des Ukraine-Krieges?
Naja, es ist nach wie vor so, dass man sagen muss, wir haben aktuell die kleinste deutsche Marine in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie ist geschrumpft, aber sie ist in dieser Form, in der wir sie haben, trotzdem sehr komplex und auch global einsatzfähig. Das heißt, da ist eine Menge an Instrument da, was wir für verschiedene politische Zwecke nutzen können. Und das ist ein Glücksfall, dass wir das sozusagen vorfinden in unserer Situation, eine Marine zu haben, die man in großer Bandbreite einsetzen kann und die auch in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Rollen auch international eingesetzt war und damit eine große Praxis und Erfahrung und Verständnis hat, mit einer ganzen Bandbreite von Aufgaben umzugehen. Also bis hin zu Umgang mit Schattenflotte, wie geht man mit verdächtigen Handelsschiffen um, sei das früher in der Adria-Embargo-Durchsetzung, sei das am Horn von Afrika, Pirateriebekämpfung, Kriminalität auf See kann die Marine. Nur interessanterweise hat sie dafür in den Gewässern in der Nord- und Ostsee keine rechtliche Grundlage. Da auch wieder eine Aufgabe für unseren Gesetzgeber, hier dran was zu tun. Denn unsere Marine könnte das und würde dafür gebraucht werden. Und wenn es darum geht, was haben wir noch an Bedarf, was von unserer Marine gefordert ist, dann sind wir natürlich klar im Verteidigungsauftrag. Wie sieht es mit der Situation aus, die wir eben beschrieben haben? Ein Krieg, wie er in der Ukraine an Land stattfindet, ein Krieg, wie wir ihn im Iran sehen und im Nahen Osten, im ganzen Bereich Persischer Golf, in einer Kombination aus Massen von Drohnen plus Marschflugkörper plus ballistische Raketen plus Minengefahr, autonome Systeme. Wie ist die Marine dafür aufgestellt? Sie bringt viel mit. Und sie kann auch kurzfristig mit hochleistungsfähigen Waffensystemen hier Schutz bieten. Aber ist in der Lage, über eine Kriegsdauer, wie wir sie in der Ukraine sehen, 5 Jahre, sind wir damit in der Lage, mit den Waffensystemen, die wir heute haben, Wellen von Drohnen Tag für Tag, Nacht für Nacht mit unseren Kriegsschiffen abzufangen? Nein. Das heißt, hier müssen wir ganz, ganz dringend auch das, was wir haben an Substanz, ausbauen. Und zwar sehr schnell ausbauen. In der kurzen Frist in der Lage sein, mit diesen Bedrohungen, die heute erkennbar sind, besser umzugehen.
Jetzt gibt es ja immer wieder Meldungen, dass bei NATO-Manövern, bei Übungen beispielsweise, die Ukrainer, wenn sie denn mit eingeladen sind, die NATO-Truppen innerhalb kürzester Zeit schachmatt setzen, weil sie einfach viel gewiefter sind, auch in der modernen Kampfführung. Gilt das zur See irgendwie auch? Es gab jetzt aktuell eine Meldung, dass beim Manöver im Nordatlantik ein Gruppenversorger jetzt so knapp besetzt war, ein Deutscher, dass die das NATO-Manöver gar nicht mitfahren konnten, weil es zu viele Kranke an Bord gab. Das heißt, wie ist man da aufgestellt, was diese moderne Kriegführung angeht? Und ist Personal möglicherweise auch die Achillesferse oder ist das mehr das Material?
Also nochmal ganz kurz zurück zum Thema Material oder Technik, wo wir gerade waren. Die Marine hat ja bereits mit ihrem Kurs Marine klar diesen Schwenk in Richtung Umgang mit autonomen Systemen, sie selber nutzen, unbemannte Systeme nutzen, aber auch mit dieser Bedrohung umgehen, eingeleitet. Die Marine ist da auch relativ weit im Vergleich zu Heer und Luftwaffe innerhalb der Bundeswehr wirklich Pionierarbeit geleistet und in diesen innovativen Themen ist sie vorne mit dabei. Trotzdem muss da noch mehr passieren. Aber wenn wir über Personal reden, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist eine ganz große Achillesferse. Das ist grundsätzlich eine Achillesferse der Bundeswehr, aber für die Marine ganz besonders. Wir reden da wenig drüber, weil die Marine innerhalb der Teilstreitkräfte klein ist, aber weil sie auch im regionalen Bezug, wenn wir weg von der Küste kommen, nicht unbedingt immer gleich auf dem Schirm ist. Die Menschen vergessen, wie wichtig das Meer für uns ist und genauso vergessen sie, wie wichtig die Marine für uns ist. Die Marine hat zu Zeiten der Wehrpflicht, wo einfach quer durch die ganze Republik Leute ja einmal aufgerufen waren, gezwungen waren sozusagen, sich für Bundeswehr aktiv zu entscheiden oder dagegen. Da kamen aus allen Teilen der Bundesrepublik Leute in die Marine. Und viele haben erkannt, ich bleib dabei. Das ging mir übrigens auch so. Ich komme aus Köln gebürtig. Köln ist zwar auch Hansestadt, Gründungsmitglied der Hanse, aber wie komme ich sonst darauf, zur See zu fahren? Für mich war das die Wehrpflicht. Und ich habe in der Marine erkannt, das will ich und das will ich länger machen. Und das ging früher vielen so. Zu Zeiten der Wehrpflicht hat die Marine 3/4 der länger dienenden Soldaten aus Wehrpflichtigen gewonnen. Und die Wehrpflicht ist schon lange nicht mehr aktiv. Das heißt also, der Marine fehlt es am allermeisten. Und da kann man jetzt über den Daumen peilen und sagen, wie sieht das insgesamt aus? Aber das läuft locker darauf hinaus, dass uns ja, 1/5 der Leute fehlen, wenn wir über die Marine gucken. Wo Schiffsbesatzungen immer nur von anderen wieder mit aufgefüllt werden können. Ja, also das ist ganz klar, wir müssen längst diesen Aufruf auch in die Bevölkerung bringen und sagen, die Marine braucht euch. Dieses Land braucht euch, braucht uns alle.
War das jetzt ein Plädoyer für die Wehrpflicht?
Absolut. Ja, ganz klar. Meine persönliche Meinung, das ist etwas, was wir brauchen, auch um ein klares Signal in die Bevölkerung zu senden, zu sagen, es sind nicht Zeiten wie früher, der Frieden kommt so schnell nicht zurück. Und wir müssen uns alle wehrhafter und resilienter aufstellen. Und das gilt übrigens nicht nur für Männer. Das kriegen wir leider in dieser Konstellation im Bundestag nicht mehr geändert. So wie wir es heute haben, haben wir nicht mehr genügend engagierte Demokraten im Parlament sitzen. Das ist leider ein großes Problem. Aber wir können trotzdem diesen Aufruf in die Bevölkerung tragen und ganz klar sagen, wir brauchen dieses Engagement auch ganz, ganz persönlich.
Noch eine Abschlussfrage zur maritimen Sicherheit. Wir haben wochenlang geredet darüber, wie man sowas wie die Seeblockade an der Straße von Hormuz brechen könnte. Wären wir denn gerüstet, wenn unsere Häfen blockiert wären an der Ostsee oder an der Nordsee? Sind wir wehrhaft, um das offen zu halten?
Naja, das Szenario, was wir uns angucken müssen, ist das Szenario, was die Ukraine jede Nacht erlebt mit Angriffen aus Russland. Das Szenario, was der Iran über seine regionalen Nachbarn zieht mit Angriffen auf die anderen Golfstaaten, auf Israel. Das sind Angriffsszenarien, die wir in einem Kriegsfalle hätten. Sind wir dafür voll gerüstet? Wir sind besser, als wir das vor 5 Jahren waren. Aber wären wir in der Lage, jeden Drohnenangriff abzufangen? Ganz bestimmt nicht. Auch das würde uns alle treffen. Und wie sieht es mit Sabotage aus? Ja, hybriden Angriffen, da wo staatliche Akteure dahinter stehen und versuchen, unsere Lebensadern zu kappen. Und das trifft unsere Häfen, das trifft unsere Offshore-Windparks, das trifft Pipelines, das trifft Stromkabel oder Datenkabel. Über 90% des weltweiten Datenverkehrs geht übers Meer. Anbindung an Rechenzentren, KI-Nutzung in Europa hängt viel an amerikanischen Rechenzentren. Wenn das einer kappt, ist es plötzlich weg. Das heißt also, sind wir dafür gewappnet, das alles zu schützen? Nein. Wir werden das nicht alles schützen können. Wir müssen das aber immer besser schützen und müssen vor allem unsere Gesellschaft so resilient aufstellen, dass wir das aushalten können, wenn uns einzelne Teile ausfallen. Und vielleicht noch mal kurz zurück zu dem Punkt von eben. Mit der Realität, der harten Realität, die wir in der Welt haben und der realen Gefahr, dass wir in den nächsten Jahren einen Angriff auf NATO-Gebiet, auf EU-Gebiet erleben könnten, wo Deutschland auch klar Ziel wäre, ist ein Nicht-Wehrpflicht-Ausrufen auch eine Frage der Fürsorge für all die Menschen, die dann plötzlich, wenn es knallt, ohne Vorbereitung und ohne Ausbildung dastehen.
Damit sind wir im Jahr 2029, was ja von den Geheimdiensten in Europa als jenes immer wieder genannt wurde, in dem Russland so weit sein könnte. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Wir wissen nicht, ob es so weit kommt, aber wir werden viel drüber reden, glaube ich, in unseren nächsten Folgen. Für heute fürchte ich, war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt, dann nicht vor Publikum, aber am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen von Produktion, Redaktion und Technik sowie an die Gastgeber der Stadtbibliothek. Frau Mach, wo ist sie? Ich habe sie gesehen, gerade da ist sie. Vielen Dank und an ihr Team auch. Wir danken für die Unterstützung des Bibliotheksvereins und vor allem danken wir natürlich allen hier im Saal, dem Publikum im wunderbaren Wismar. Danke.
An dieser Stelle haben wir noch einen Tipp. Der NDR hier in Mecklenburg-Vorpommern bringt wöchentlich einen Podcast heraus mit spannenden Themen aus allen Regionen des Landes. MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, so heißt der. Eine besonders interessante Folge dreht sich um den Stand des Zivilschutzes hier im Land. Wie ist MV, wie ist Mecklenburg-Vorpommern auf den Ernstfall vorbereitet? Wie ist das geheime Katastrophenschutzlager ausgestattet? Wie viele Schutzräume gibt es überhaupt im Land? Und welche Einsatzpläne liegen schon in den Schubladen? Welche fehlen noch? Und es geht auch darum, dass Mecklenburg-Vorpommern im Falle des Falles eine wichtige Drehscheibe für Bundeswehr und NATO ist und was das zum Beispiel für die Infrastruktur des Landes bedeutet. Die Folge »Rette sich, wer kann?« Fragezeichen. Zivile Verteidigung im MV-Check von MV im Fokus findet sich bei ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link zur Folge stellen wir natürlich in unsere Shownotes.